Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der Wildkräuter-Podcast für alle, die lernen wollen, wie man sich ganzjährig, alltagstauglich und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Du erfährst, wie du die Wildpflanzen für deine Gesundheit nutzt, sie einfach in deinen Alltag integrierst und die Wildkräuter in Küche, Haushalt und Hausapotheke sicher anwendest. Auf dass du deine Gesundheit mit der heilsamen Kraft der Wildpflanzen stärkst und eine tiefe Verbindung zur Natur aufbaust. Und wenn du uns und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn du den Podcast bewertest auf allen gängigen Podcast-Portalen. Denn das hilft uns, das Wissen über die Wildpflanzen noch weiter zu verbreiten und noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn du die Krautessays liebst, dann liebst du vielleicht auch unser neues Buch Krautstrauß, dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch. Das ist nämlich ab sofort erhältlich. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Und nun steigen wir direkt ein in eine neue Folge, und zwar eine Kraut- und Querfolge zusammen mit Mo. Heute geht es um Liköre. Wir wollen dir kurz und knapp mal so einen Rundumschlag geben. Mo übernimmt natürlich wie immer den geschichtlichen Teil. Ja? Was ist überhaupt ein Likör und wie stellst du einen Likör her? Ich finde ja gerade zur Vorweihnachtszeit ist das einfach ein ganz perfektes und optimales Kräutergeschenk. Und damit starten wir, würde ich sagen. Ja? Also ein Gläschen in Ehren. Immer mal wieder taucht zwischen den Zeilen auf, dass wir auch mal gern ein Likörchen, wie es im Rheinland so schön heißt, zu uns nehmen. Das sagen wir oft hinter vorgehandelter Hand, weil wir Alkohol jetzt nicht wirklich promoten wollen. Es ist auch nicht so, dass wir uns ständig ein Likörchen hinter die Birne kippen, aber Liköre gehören einfach ganz traditionell zu den Anwendungen von Wildkräutern. Und da wir davon ausgehen, dass unsere Hörerschaft sehr achtsam mit sich und der Natur umgeht, gehen wir jetzt doch endlich mal mit dem Pinncheninhalt auf den Grund. Wir denken, dass du weißt, was es mit dem Konsum von Alkohol auf sich hat und du entsprechend selbstverantwortlich handelst. Es geht ja absolut nicht ums Blauwerden, ja? Das direkt mal vorab, sondern ganz im Gegenteil. Das wilde Grün, das sorgt ja für überraschende Geschmacks- und weniger Rauscherlebnisse, denn hier gilt umso mehr, Wildpflanzen haben es in sich und die Extraktion der Inhaltsstoffe durch Alkohol noch mal mehr. Ja? Daher genießen wir Liköre wirklich nur schluckweise. Das jedoch ist äußerst spannend und kann auch sehr lecker sein. Wir verraten dir heute jetzt eben unsere Lieblingsrezepte, damit du eben pünktlich zu Weihnachten vielleicht auch einiges davon verschenken kannst. Ja, und jetzt, Mo, nimmst du uns mit in die Geschichte der Liköre.
Genau, also natürlich ist die Geschichte vom Alkohol schon fast so alt wie die Menschheit, kann man sagen. Wir beschränken uns hier wirklich auf den europäischen Kontext und auf die Welt der Klöster, die tatsächlich die Stätten für sehr ausgesuchte Liköre waren. Es lag daran, dass sie natürlich Klostergärten mit reichlich Pflanzen hatten, vor Ort hatten, die einfach der einfache Mensch vielleicht nicht unbedingt hatte. Also über Karl den Großen, den ich immer wieder mal zitiere, kam ganz viele Mittelmeerpflanzen wie der Salbei oder der Rosmarin oder der Thymian über die Alpen und wurden halt praktisch systematisch von Klöstern angebaut. Und das sind natürlich sehr ätherische Pflanzen, die dann einfach auch wahnsinnig nicht heilkräftig und aromatisch sind. Und berühmtestes Beispiel der Klosterliköre ist die Chartreuse. Das ist ein Gebräu der Kartäuser aus Frankreich, die natürlich nach geheimsten Rezepten alle bis heute arbeiten und 130 Kräuterauszüge in die Flasche packten. Und die Chartreuse ist bis heute auch im Handel erhältlich. Und mein Onkel erzählte mir, dass meine Großmutter mit diesem Getränk hochbetagt gutalt wurde, auch immer wieder ein Gläschen in Ehren. Das ist knatschgrün. Also ziemlich grünes Gesöff und es hat 45% Alkohol und es hat mich aber in diesem Winter meine Eltern hatten tatsächlich Corona und als wir von Weihnachten wegfuhren, hat uns diese Nachricht erst erreicht und wir haben einfach, ich habe das tatsächlich mir zu Weihnachten gewünscht, dieses Chartreuse bekommen und wir haben jeden Tag ein Pinnchen getrunken und sind nicht krank geworden, so. das ist also ein Beispiel dafür, weil einfach in diesen Klöstern wahnsinnig wertige Kräuter in Mengen und in Vielfalt auftauchten, die einfach wirklich nach geheimen Rezepten bis heute teilweise, zum Beispiel im Kloster Ettal in Bayern, fertigen. Und oder hier in der Eifel, ne? Maria Wald macht immer noch ein Kräuterlikör auch. Und das ist eben auch so ein Ding, dass man einfach viele Rezepte hat, zum Beispiel Anna von Sachsen, die ist auch eine spannende Kräuterfrau, eine Fürstin, die also wahnsinnig belesen war, alchemistisch unterwegs war, die hinterließ auch 180 Kräuterschnaps- und Aquavit-Rezepte. Und bald schwappte diese Idee der der Kräuterliköre natürlich auch in private Haushalte, wie so vieles, was ich einfach dann von sozusagen hierarchisch den Ständen von oben nach unten dann zum einfachen Volk bewegt hat. Und die Menschen haben also begriffen, dass es eigentlich gar keine Hexerei war, mit Gewürzen, Samen, Wildkräutern, Früchten einfach Ansatzschnäpse und Liköre anzusetzen. Und die Rezepte sind oft eben auch dann familiär tradiert worden. Und das hat also, Liköre ansetzen hat nichts mit dem Brennen oder Destillieren von Alkohol zu tun. Also wir haben den nicht vorher dann erstmal herzustellen, sondern man hat zum Beispiel aus Kartoffeln Branntwein hergestellt. Man hat sehr schnell, die Kartoffel hat das erst schwer auf deutschen Äckern. Und dann hat Friedrich der Große irgendwann gesagt, so Leute, jetzt baut ihr bitte diese Kartoffeln an. Und es war aber, ne, die Kirche wetterte dagegen, weil die Haut so vernarbt wie die von Leprakranken aussah. Und man nicht wusste, das war auch Nachtschattengewächs, dass man das eben auch essen konnte und überhaupt ja auch nur gekocht essen konnte. Und man hat sehr lange Vorbehalte gegen die Kartoffeln gehabt. Erst als man wusste, man kann daraus Branntwein machen, hatte sie einen gewissen Schub bekommen. Und tatsächlich ist das im 18. Jahrhundert ungefähr gewesen. So, und wir brauchen also für unsere Liköre, das werden wir gleich noch erläutern, nichts weiter als eben einen schon fertigen Alkohol. Du selber darfst zu Hause keinen Alkohol brennen. Also nicht einfach so. Dann musste man beim Zoll anmelden. Also das wollen wir einfach vorweg schon mal sagen. Und es gibt die schöne Anekdote, dass Paracelsus, der den Kräuterkundigen ja auch bekannt ist, den Begriff Alkohol fürs Deutsche geprägt haben soll. Er nuschelte Alkohol, was sich vom arabischen fein gemahlenes Glanzpulver abzuleiten scheint. Und mit diesem Glanzpulver haben die Ägypter ihre Mumien geschminkt. Und Alkohol wird, wie ich eben eingangs schon sagte, immer schon, solange es eben Menschen gibt, als Rauschmittel und auch als Arznei benutzt, auch als Konservierungsmittel, weil er eben die Fähigkeit zum Ausziehen von wirksamen Stoffen hat. Und er entsteht durch die Vergärung von Zucker durch anaerobe Organismen wie Hefe. Das sind so Wörter, die ich im Chemieunterricht schon sehr schwierig zu verstehen hatte, die mich aber tatsächlich immer wieder begleiten und bei der Fermentation, Melanie macht das ja mit Perfektion, auch immer wieder auftauchen. Nichts anderes ist ja eigentlich Alkohol aus dem Ferment.
Ja, ganz genau, das stimmt.
Genau, und jetzt werden wir mal eintauchen eben in die Welt, was denn eben ein Likör tatsächlich genau ist und wie wir ihn mit relativ einfachen Mitteln selber zu Hause ansetzen können. Und dabei kommen wir natürlich immer wieder auch auf die traditionellen Wildpflanzen wie Melisse oder Engelwurz oder Salbei für die Liköre zu sprechen. Ja.
Aber klären wir mal ganz kurz den Begriff, was ist ein Likör? Likör hat ungefähr oder beziehungsweise mindestens 15% Alkohol per Definition bis 60, ja, also er hat einfach, aber ab 15% fängt das ungefähr an, ab dann darf man sagen, es ist ein Likör und ein Likör hat immer auch einen Zuckergehalt, ja, das ist eben der große, große Unterschied zu einem angesetzten Schnaps. Likör hat immer Zucker, Honig, was auch immer, ja, irgendeine Art von Süßungsmittel. Und der liegt mindestens bei 100 Gramm pro einem Liter. Ja, das ist so per Definition. Es geht natürlich auch mehr. Und ja, Grundprinzip ist jetzt eben, dass der Alkohol den natürlichen Zutaten ihre Wirkstoffe entzieht. Ja. Mhm. Er konserviert total gut. Und ich hatte mal die Frage, also so als Pendant, was ist jetzt der Unterschied zwischen, ich sag mal, auch einer Tinktur, die ja auch alkoholisch ist, und einem Likör? Und der große Unterschied ist eben, dass ich jetzt eine Tinktur wirklich ansetze zu medizinischen Zwecken, wohingegen ja ein Likör auch was ist, was als Genussmittel dient. Ja? Ich kann es aber eben als gesundes Genussmittel trinken, indem ich entsprechende Pflanzen, Wildpflanzen verwende, die ich in dem Alkohol ausziehe. Und grundsätzlich, was für ein Alkohol kannst du jetzt nutzen? Ich glaube, Mo und ich, wir machen das beide so, dass wir grundsätzlich hochprozentigen, also so 40-prozentigen Alkohol verwenden. Und du kannst alles nehmen. Gin, Wodka, Korn, Rum, Grappa, Cognac, Weinbrand. Der ist aber jetzt eben sehr hochprozentig, der darf dann verdünnt werden.
Weingeist.
Genau. Ja. Also alles, was so sehr hochprozentig ist. Worauf ich achten würde, ist auf jeden Fall immer eine gute Qualität. Also ich nutze für meine Liköre nicht den Billigkorn aus dem Billigsupermarkt, sondern ich habe Bio-Alkohole, die hole ich aus einer Brennerei. Ganz einfach, weil das einen Unterschied macht. Je hochwertiger die Grundzutaten, desto hochwertiger und schmackhafter ist auch das Endprodukt. Ne? So, und dem Alkohol füge ich dann eben entsprechend Zucker hinzu. Das mache ich immer sofort. Ganz oft werden verrückterweise die Liköre mit Candiszucker aufgesetzt. Ich weiß gar nicht, wieso, um ehrlich zu sein. Candiszucker hat so einen leicht karamellischen Geschmack. Aber du kannst wirklich hingehen und mit dem Zucker auch nochmal einen bestimmten Geschmack erzeugen. Ja? Honig hat einen anderen Geschmack als Rohrzucker, als Rohrohrzucker, als weißer Zucker, als brauner Zucker. Ja? Also da kannst du dann eben auch nochmal hingehen und da den Grundgeschmack mit bestimmen, sage ich mal. Und ja, dann kommen die wundervollen Wildpflanzen hinzu.
Genau, und vielleicht noch ganz kurz bei der Frage des Alkohols. Du hast das eben nochmal eben aufgezählt. Also das sind halt unterschiedliche Pflanzen, die natürlich zu diesem Alkohol geführt haben. Ein Gin, da steckt ein Wacholder dahinter. Beim Wodka ist es ein Korn, der wiederum auf Weizenbasis oft funktioniert. Ich habe eben vom Branntwein gesprochen. Der wird traditionell aus Kartoffeln hergestellt. Und bei Rum ist es Zuckerrohr. Also ich finde das halt so spannend, weil natürlich auch die gesamte Weltgeschichte nicht ohne diese Pflanzen zum Beispiel auch funktioniert und der Alkohol auch nicht.
Ja, ja, absolut.
Genau, und beim Grappa ist es der Rest von von der Weinherstellung, also der Trester, der dann nochmal gebrannt wird. Also das ist nochmal ganz spannend, weil wir kommen gleich nochmal auf einen Likör von mir als Lieblingsbeispiel zurück, wo der Gin zum Beispiel als Grundnote wichtig ist.
Ja. Ach gut, dass du das noch gesagt hast. Ja, und was brauchst du sonst noch? Also einen guten Alkohol. Ich würde einen Bio-Alkohol verwenden. Früchte, Kräuter, Beeren. Also frisch wie getrocknet. Ja. Ich bevorzuge tatsächlich die frischen Pflanzen. Gewürze kannst du auch fantastisch verwenden. Und Süße, sagte ich gerade schon, ne? Alles, was eben Süße ist. Und an Haushaltsgeräten brauchst du so gut wie nichts Besonderes. Ja, eine Waage, ein Becher vielleicht zum Abmessen, ein Trichter ist ganz hilfreich, ein Filter nachher, um den Likör abzufiltern. Ja, gegebenenfalls ein Passiergerät, Messer, Brettchen, Gläser.
Es gibt Gläser.
Punkt.
Genau, es gibt natürlich, wer das jetzt Profi, also wir haben heute eine Folge wirklich für das Küchenteam, was du zu Hause selber bildest. Also ja, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr bodenständig. Es gibt natürlich Menschen, die haben ein Promillemesser zu Hause, dass du halt wirklich genau bestimmen kannst, wie viel Alkoholgehalt in deinem Likör ist. Es gibt dann die Cracks, Melanie und ich haben das mal bei einem Seminar gemeinsam probiert, auch den Alkohol umzurechnen. Also du hast 95% Weingeist und wie wird der dann auf verdünnt auf 55% und so. Da gibt es Internetrechner, die das unterstützen. Man kann das auch mit Formeln, wer mathematisch begabt ist. Ich brauchte eine Unterstützung durch einen Rechner im Internet.
Man kann einfach.
Aber genau, also wer da tiefer einsteigen will, das, wie gesagt, klammern wir jetzt aus. Ne? Du kannst natürlich auch, wie gesagt, für den Eigenbedarf destillieren. Das machen wir jetzt aber alles nicht.
Nee, wir halten es ganz, ganz einfach. Und das Schöne bei den Kräuterlikören ist, du kannst wirklich immer mit der Saison gehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Im Frühling bieten sich einfach die jungen, frischen Kräuter an. Im Sommer bieten sich die aromatischen Blüten an. Du kannst einen ganz tollen Ansatz aus den Samen der Früchte machen. Und natürlich im Herbst kannst du mit den Wildfrüchten gehen, ja. Und selbst im Winter kannst du Nadeln sammeln, also Tannennadeln, Fichtennadeln, Kiefernadeln und auch das als Zutat für deinen Likör verwenden. Also jede Jahreszeit hat besondere, ich sag mal, Zutaten zu bieten, die wir sammeln können. Und so kannst du quasi über das ganze Jahr über deine Jahreszeitenliköre auch herstellen, ja. Und natürlich gibt es Pflanzen, die aromatischer sind, ja, die einen besonders hohen ätherischen Ölgehalt haben. Lavendel, Salbei, Thymian, Melisse, die geben wirklich ein intensives Aroma ab. Die Früchte geben ein intensives Aroma ab. Wundervoll auch die Bitterkräuter. Wir streuen ja immer wieder, also das ist ja auch so eine Nebenmission von uns, die Bitterkräuter immer wieder in den Vordergrund ins Gedächtnis zu rufen. Wermut, Engelwurz, Schafgarbe, Beifuß, Löwenzahnwurzel, auch die geben wirklich ein richtig schönes, kräftiges Aroma ab. Wohingegen, ich sag mal, Blüten wie Gänseblümchen oder Brennnessel oder Löwenzahnblüte eher so ein sehr mildes Aroma von sich geben. Ja, also da einfach so ein bisschen drauf achten und das war's im Prinzip. Und jetzt kommen wir mal kurz zu der Zubereitung. Also die ist wirklich mehr als simpel. Du hast ein Glasgefäß, das füllst du, also ich fülle das ja gerne mindestens bis zur Hälfte, manchmal sogar mehr, auf mit dem Pflanzenmaterial. Dann gebe ich den Alkohol dazu, dann gebe ich den Zucker dazu und dann wird das Ganze mindestens 4 Wochen ziehen gelassen. Also bei den Ansatzlikören ist aber durchaus auch 6, 8, 10 Wochen angesagt. Es kommt auch so ein ganz kleines bisschen darauf an, was für ein Likör du machen möchtest. Aber das Gute ist, es wird halt nicht schlecht, ja. Also das kann nicht, Alkohol ist ein perfekter Konservierer. Und nach der entsprechenden Zeit seihst du das Ganze ab, füllst das in schöne Flaschen. Und fertig, et voilà, ist dein Likör.
Ja, genau, also ich halte jetzt für diejenigen, die uns auf YouTube angucken, einfach mal meinen, also wild unter mir gegriffen, befindet sich der Hagebutten-Sherry, der gerade reift. Es war ja Hagebuttenzeit und ich habe Melanies wunderbare Kursunterlagen mir zu Gemüte geführt und habe dann beschlossen, die Hagebutten leuchten so schön und das ist ja eine fiese Arbeit, die wirklich zu entkernen. Ja. Und beim Likör ist das schön, wir werden das hinterher ja abseihen und da brauchst du das nicht zwingend.
Richtig.
Und hier habe ich also jetzt eine Variante mit Vanille. Also wie gesagt, das soll schon so ein bisschen in Richtung Weihnachten gehen. Der ist dann eben im Dezember fertig. Und da ist jetzt also Hagebutte drin und Vanille und ich glaube Rübenzucker, Bio-Rübenzucker und ich würde mal behaupten, was ist hier drauf? Hagebutten-Sherry mit, nee, ist gar nicht wahr, ist mit aus Norwegen der Honig und Lindenblütenzucker habe ich reingepackt. Oh, guckt an, netterweise habe ich mal dran gedacht, das auch aufzuschreiben. Es ist ja meistens nicht reproduzierbar, aber ich habe Lindenblütenzucker natürlich im Sommer gemacht und der ist mit norwegischem Honig versetzt auf Korn.
Ah ja,
Und ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht und das klappte eigentlich ganz gut. Und das heißt, es wird dann eben noch jetzt einen guten Monat ziehen lassen und dann wird das eben abgefüllt.
Ja. Oh, jetzt sind wir schon bei unseren Lieblingsrezepten. Magst du mal deine Lieblingsrezepte verraten?
Du hast eben so schön gesagt, dass man durchs Jahr so verschiedene Kräuterliköre machen kann. Und ich habe das tatsächlich mal einige Jahre als Spiel gemacht. Ich bin durch den Garten gegangen im Mai bis September und dann habe ich das Maischlöckchen gemacht. Dann habe ich den Midsommar Dröm gemacht im Juni. Dann habe ich den Happy Juli gemacht, den dummen August, glaube ich, und den Septemberdämmer. Und habe die also monatlich bezeichnet und habe wirklich immer im Garten geguckt, wie sind die Kräuter und ganz wild durcheinander, ohne irgendeine verstandesmäßige Kontrolle. Und es war so spannend, wie unterschiedlich diese Liköre schmeckten, obwohl es ja ein Garten war und auch meistens die gleichen Kräuter, nur in einer anderen Wachstumsperiode. Das fand ich super spannend. Mittlerweile mache ich nur noch den Midsommar Dröm. Also das ist dann die Kräuter des Gartens, die wirklich zum Höhepunkt um die Midsommerzeit wachsen. Und davon nehme ich dann eben, wie du sagst, ne gute halbe Flasche auf einem Liter meistens dann auch Korn.
Ja.
Und ansonsten fange ich aber mit dem Maiwipfel gerne an. Also das ist ja der Klassiker, den kennen auch viele, dass man halt die frischen Maifichten-Spitzchen nimmt. Ja. Die weichen, die fühlen sich einfach auch so schön an und die sind ja so super auch in der Küche sowieso zu Salaten und so. Und die fülle ich dann, also da finde ich es Gin toll. Also weil dieses Wacholder-Thema dann das mit der Fichte nochmal wirklich super vereinigt und dann nehme ich auch Honig als Süßungsmittel und nicht Zucker. Bei dem Midsommar nehme ich meistens tatsächlich, wie jetzt gerade, ne, so ein aromatisierter Zucker. Ich habe ja auch gute Erfahrung mit Mädesüßzucker gemacht, wobei man den wirklich sehr dosiert einsetzen kann, nur weil der super intensiv ist. Aber ich finde, das ist dann nochmal was Besonderes.
Ja, schön.
Genau, und eine schöne Kombi ist, das merkt man ja auch, wenn man gärtnert, Lavendel und Rose lieben sich im Garten, kommen ja auch einfach gut auf einem Beet zusammen klar. Und die schmecken fantastisch auch als Likör in der Kombi.
Ja.
Also Rosenblätter, es ist dann mehr so ein bisschen weiblicher, sanfter. Ich bin sonst ein großer Fan wirklich der klassischen Kräuterbitter.
Ja.
Wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich echt einen Kräuterbitter. Wir haben jetzt eben den von Maria Waldmar probiert. Da ist viel Engelwurz drin. Also das schmeckt man richtig raus. Und ich habe auch Wermut im Garten, Weinraute im Garten. Engelwurz leider nicht mehr. Aber die habe ich noch als Wurzel, also als gekaufte Wurzel.
Ja.
Aber das sind schon tolle Geschmackserlebnisse. Ja, also man merkt, ich liebe es wirklich. Ich trinke gerne Likör.
Ich mache ja tatsächlich hauptsächlich Liköre, um die an Weihnachten zu verschenken.
Ja, es gibt bei trinke uns sie.
Super wenig Alkohol.
Gut.
Ich komme ja, also ich wohne ja in der Eifel und hier ist der Schlehenlikör Pflicht, ja.
Ja.
Also, ja. Den finde ich aber auch selber tatsächlich irre lecker und der hat einfach auch eine ganz tolle Farbe. Ja, also der macht was her, gerade wenn du den verschenken möchtest, macht der einfach echt was her und geschmacklich hat der auch eine sehr besondere Note. Und ich habe, wie gesagt, ich bestelle immer diesen Bio-Ansatzkorn. Es ist auch Korn und ja, damit mache ich eigentlich fast alle Liköre. Und was ich auch sehr liebe, ist Quittenlikör. Und was ich da, also beim Schlehenlikör ist es ganz simpel, ne? Also da ist vielleicht noch der Tipp, dass man die Schlehen natürlich aufbrechen darf. Also einmal anquetschen, bevor die in die Flasche kommen, weil sonst tritt der Saft da einfach nicht so gut aus. Ja? Die müssen irgendwie, da muss irgendwie, diese äußere Haut muss irgendwie angequetscht werden. Das ist ganz wichtig beim Schlehenlikör.
Müssen die auch gefrostet vorher sein?
Können die. Also das ganz kurz, warum sollen die Frost abkommen? Es liegt an den Gerbstoffen. Ja? Also die bauen sich einfach durch den Frost etwas ab und dann sind da weniger Gerbstoffe drin. Muss ich aber nicht. Ja? Das ist im Prinzip hier eine Geschmacksfrage. Was ich auch super liebe, ist der Quittenlikör. Und was ich beim Quittenlikör ganz toll finde, ist, dass man den Trester von der Quittensaftherstellung verwenden kann. Also wenn du einen Dampfentsafter hast und damit eben den Saft der Quitte gewinnst, um dann das köstliche Quittengelee zu machen, bleibt ja immer irrsinnig viel Quittentrester übrig. Und der ist noch so unfassbar aromatisch, dass du den verwenden kannst, um einen Ansatz daraus zu machen. Und ich habe jetzt gerade 30 Kilo Quitten verarbeitet. Ich habe, glaube ich, alle Quittenrezepte, die ich jemals auch nochmal noch so auf meiner Liste hatte oder die ich ausprobieren wollte, ausprobiert. Alle meine Lieblingsquittenrezepte. Der Schrank ist voll. Und Mo, du darfst dich auf Energiebällchen und Quittenleder am Samstag freuen.
Unter anderem. Ich komme.
Und das ist einfach, und du musst jetzt natürlich nicht den Trester verwenden, du kannst auch die ganze Quitte nehmen, aber das finde ich ist einfach total schön. Und Vanille passt da einfach wahnsinnig gut zu. Ich habe jetzt auch noch ein paar Hagebutten und Weißdorn mit dazu gegeben, dass es einfach so ein Herbst-Wildfrüchte-Likör wird. Und die mag ich einfach total gerne. Und dann stehe ich auch noch wahnsinnig auf Walnusslikör. Also Walnusslikör oder Haselnusslikör. Finde ich total lecker. Es kommt ein wahnsinnig toller Geschmack bei raus. Auch hier ist es wichtig, die Nüsse so ein bisschen anzumörsern. Also finde ich jedenfalls. Und die sollten auch wirklich mindestens 2 Monate ziehen, finde ich. Ne, damit da wirklich das volle Aroma rauskommt. Und ja, das sind so die Liköre, die ich gerne mache, die auch als Weihnachtsgeschenk gut ankommen.
Garantiert.
Ja. Und im Prinzip sei eben noch gesagt, wir hatten es schon gesagt, Liköre werden jetzt nicht unbedingt eingesetzt zu Heilzwecken. Es ist ein Genussmittel mit dem gewissen Gesundheitsplus, weil Alkohol ein wahnsinnig toller Konservierer ist. Viele, viele, viele Inhaltsstoffe der Pflanze werden konserviert tun nicht nur unseren Geschmacksknospen gut, sondern eben auch unserer Gesundheit, wenn wir ihn in Maßen genießen. Ja,
und kulinarisch gesehen ist es halt wirklich großartig. Also es ist ja auch nicht reproduzierbar, ja. Es ist ja jeder Likör dann doch wieder anders. Und ich finde, was man da also geschmacklich sich so hervorzaubert, was du auch jetzt von der Quitte erzählst, also Wahnsinn. Und ich finde, das ist so was Besonderes. Das kriegst du eben nicht mit einem Jägermeister.
Ja.
Und das finde ich ist auch noch mal ganz besonders. Und auch Löwenzahn, ja, ich meine, so naiv manchmal, ne? Und dann packst du das in eine Flasche und dann zauberst du eben was so köstlich ist, wo du nicht denkst. Hä? Löwenzahn?
Ja. Das ist halt wirklich das Tolle bei den Likören. Du kannst dich da komplett austoben, ja, also deiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich finde dein Beispiel so toll, Mo, dass du wirklich jeden Monat in deinen Garten gegangen bist und dann aus den Kräutern aus dem Garten Likör angesetzt hast. Das ist eine ganz tolle Art und Weise, sich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen und ihre Wirkung zu spüren, Geschmack zu erfahren. Und letztlich kannst du auch echt nicht viel falsch machen, muss ich sagen. Und
genau.
Wenn mal wirklich was nicht so gut schmecken sollte, dann mischt man das halt mit etwas, was gut schmeckt. Ja?
Genau.
Oder, also man kann so ein Likör auch immer, wirklich immer, immer, immer noch retten.
Und ich fand auch die Idee, die hatte ich von meiner Kräuterlehrerin, die hat auch immer so ein Jahreslikör gemacht. Also die fing dann ne, im April an und hat dann einfach in ein Glas immer mal gesteckt. Auch vielleicht, wenn man einen besonderen Bezug zu einer Pflanze dann gehabt hat und diese Pflanze dann vielleicht oder Teile davon mit Dankbarkeit in diesen Ansatz gibt. Wie gesagt, da kann eigentlich auch nichts schlecht werden. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ne? Wir haben keine Angst vor Schimmel, weil einfach der Alkohol so eben krass ist. Und wenn es dir am Ende, das hatte ich auch schon mal, dass ich dachte, oh je, was steigt mir da zu Kopf, dann kann man das halt auch verdünnen. Ja.
Ja.
Also das kann man dann aber nach dem Ansatz tun.
Ja.
Also wenn die Zeit einfach um ist.
Genau. Dazu übrigens auch nochmal ein gutes Stichwort, Stichwort Haltbarkeit. Wie lange ist so ein Likör haltbar, wenn ich jetzt um die 35% da drin habe, dann ist der locker, also 2 Jahre haltbar. Irgendwann geht natürlich schon das Aroma flöten. Das ist ganz klar. Je weniger Alkohol enthalten ist, desto kürzer ist der haltbar. Ja, das ist genau. So.
Deswegen haben die ja die Klosterliköre wirklich, also die haben wirklich krass Alkohol, 45%, teilweise mehr sogar.
Ja, ich habe gelesen bis 60%. Also das geht richtig hoch.
Geht schon. Und da darf man wirklich ja nur wirklich sehr, sehr, also tropfenweise fast schon das Ganze genießen. Aber man merkt es halt, die Wirkung ist sehr wohltuend dann und also gerade die Bitterkräuter im Magen. Also ich meine, das ist ja auch oft verbunden mit einem geselligen Essen und danach hat man irgendwie das Bedürfnis oder so.
Ja. Ja, dann würde ich sagen,
frohes Weihnachten kann kommen.
Weihnachten kann kommen.
Und jetzt könnt ihr noch schnell raus und zum Beispiel Hagebutten für den Sherry sammeln.
Auf jeden Fall. Hagebutten, Weißdorn, ja, Fichtenspitzen im Herbst. Aber wie gesagt, ihr, zu jeder Jahreszeit werdet ihr draußen Zutaten für euren Likör finden. In dem Sinne, ganz, ganz viel Spaß beim, Likör, bei den Likörexperimenten. Und das war's. Eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Und wir haben wieder einmal ist es faszinierend zu sehen, wie breit und vielfältig das Wirkungs- und Anwendungsspektrum unserer Pflanzenwelt ist. Es ist immer wieder faszinierend. Wir haben erfahren, dass Liköre wohltuend und ganz einfach herzustellen sind. Und wenn du noch mehr Kraut, wenn du noch mehr Kraut nicht nur aufs Ohr, sondern auch auf die Augen haben möchtest, dann gibt es ab sofort, beziehungsweise seit Oktober 2023, unser Buch Krautstrauß. Das darfst du dir mehr als liebend gerne bestellen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Ist übrigens auch ein wundervolles Weihnachtsgeschenk, wie wir finden. Und
da ist kein Likörrezept drin.
Das stimmt. Das haben wir dann fürs Nächste. Fürs
also Baum, genau, wir planen ja hier einen Spoiler, ein mögliches Baumbuch. Und da kann ein Likörrezept zum Beispiel bei der Fichte auftauchen.
Auf jeden Fall. Ja, ganz lieben Dank, dass du wieder zugehört hast. Schön, dass du dabei warst. Und einen wunderschönen Tag, Abend, wo immer du bist. Dankeschön, dass du dich für die Welt der Wildpflanzen genauso interessierst wie wir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile auch super gerne die Folge mit Gleichgesinnten, die ebenfalls kräuterverrückt sind oder es vielleicht noch werden wollen.
Sagen wir jetzt mal Prost, ne?
Prost und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.